Willkommen, hallo, herein bei Micha und Steffi, wie schön hier zu sein. Ein kleiner Moment, der die Welt kurz anhält.
Unsere Audiokolumne so fein, ein Lächeln im Klang, ein Schluck Sonnenschein. Bleib kurz stehen,
hör gut hin. Willkommen bei Resonanz und Replik. Hier beginnt der Sinn.
Dank unserer üppigen Werbeeinnahmen ist es uns gelungen, Annette Louisanne und Michael Bublé zusammenzubringen, in ein Studio zu stecken und unser wunderschönes Intro zu singen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bringt euch noch ein Schrittchen näher Richtung Weihnachten, denn es geht jetzt hart auf die letzten Tage vor dem Fest der Liebe zu. Willkommen zum Podcast Resonanz und Replik, eurer kleinen Audiokolumne zum dritten Advent. Ich bin Steffi und ich habe ein kleines Schleckermäulchen mitgebracht. Wie heißt du denn?
Hallo, ich bin der Micha.
Hallo Micha. Ja, da habe ich schon das Thema angeteased, ganz subtil.
Ja, ich hatte mir überlegt, wir steigen hier mit irgendwelchen Fragen ein. Wer könnte sich dahinter verbergen? Es geht um ein früheres Mitglied einer Brigade.
Mhm. Ja, ich bin offen.
Jemand, der mit gefährlichen Werkzeugen hantiert.
Mhm.
Ja, aber du hast ja eine Richtung durchaus schon vorgegeben. Liebe Steffi, um welchen Podcast geht's denn heute?
Du hättest noch erwähnen können, dass es quasi zu meiner Zielgruppe gehört. dieser Beruf unter anderem.
Egal.
Lassen wir mal so stehen.
Genau. Lassen wir mal so stehen.
Uns ist ein sehr, sehr neuer Podcast begegnet, der auch noch gar nicht vollständig auf dem Markt ist. Also wir nehmen jetzt am Mittwoch auf und morgen am Donnerstag kommt die neue Episode raus. Das heißt, bis ihr unseren Podcast hört, ist schon Episode Nummer 3 draußen. Aber spannend genug und toll genug erzählt, als dass wir jetzt schon euch diesen Podcast empfehlen möchten. Und dieser Podcast heißt Toulouse, angelehnt an Toulouse. Und was ist das, Michael? Was für ein Podcast? Was ist das, Toulouse?
Das ist ein preisgekröntes Restaurant in Berlin.
Mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.
Ja.
Was ist das Besondere an diesem Podcast oder an der Geschichte rund um das Toulouse?
Na, es ist eigentlich eine amerikanische Geschichte, ne? Das ist diese klassische Geschichte, also ich will jetzt nicht sagen vom Tellerwäscher zum Millionär, aber es ist schon die Geschichte von einem Außenseiter, beziehungsweise vielleicht auch zwei Außenseitern, die es gegen alle Hindernisse schaffen, hier mit wenig Geld und wenig Unterstützung, aber viel Wissen und Herzblut, so einen Betrieb aus dem Nichts aus dem Boden zu stampfen.
Und dann habe ich mich getraut zu denken, was ist denn, wenn es nicht hinhaut? Und wäre das wirklich das Ende der Welt?
Sie gibt sich einen Ruck und macht sich auf den Weg ins Frau Mittenmann. Kurzerhand kündigt sie ihren Job.
Und das Ganze ganz wunderbar verpackt und auch herrlich erzählt. Ich meine, dieser Podcast wird ja jetzt aktuell auch wirklich groß beworben. Aber
er ist
total wert, gehört zu werden. Es ist ja angelegt als Fünfteiler und es macht so viel Spaß und man kann es auch in den Rezensionen sehen, in den Bewertungen auf den verschiedenen Podcast-Playern, wie gut das ankommt. Weil es ist eine tolle Geschichte, die einfach total spannend erzählt wird und auch immer kurzweilig ist. Also du langweilst dich wirklich keine Sekunde. Es ist ja auch fast mehr ein Hörspiel als, wobei nicht Hörspiel.
Nein.
Aber du weißt, was ich meine, ne? So unterlegt, lautmalerisch und so. Wie nennt man das dann in der Fachsprache?
Ja, also wir bewegen uns irgendwo zwischen Reportage und Feature, würde ich sagen.
Da ist sie wieder, die Hörfunkjournalistin.
Ja, also Toulouse, der Podcast, handelt eigentlich von der Geschichte von Max Strohe. Das ist der Protagonist in erster Linie. Es gibt noch eine zweite, aber es geht quasi um den Werdegang. Kommt aus Rheinland-Pfalz, glaube ich, war das, ne?
Genau, also Max Strohe wurde in Bonn geboren und ist in Sinzig im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz aufgewachsen.
Also doch Rheinland-Pfalz, genau. Ja, und dort auch eigentlich keine gute Schulkarriere hingelegt und man hat ihm auch ans Herz gelegt, Richtung Gastronomie zu gehen. Und erzählt er seine Erlebnisse von seinen Anfängen, so wie ich auch aus meinem näheren Umfeld Gastronomie kennengelernt habe, nämlich sehr hart, sehr aggressiv, sehr hierarchisch, du hast die Brigade schon angesprochen. Also ich habe dann auch verstanden, warum es Küchenbrigade heißt, weil es wirklich sehr straff top-down organisiert ist. Und wenn du unten bist, dann bist du der Fußabtreter. Du bist der Arsch, du wirst gedemütigt, du wirst beleidigt. Und das hat er immer nicht gut vertragen, muss man sagen.
Das kann man ja auch verstehen. Und die Frage ist ja, wie in allen Hierarchien, bis zu welchem Grad und in welchem Ausmaß ist es notwendig, Hierarchie zu leben, beziehungsweise kann man Hierarchie nicht auch leben und trotzdem eine menschenfreundlichere Ansprechhaltung bewahren. Weil in diesem Podcast werden ja dann auch einfach Dinge erzählt und sicherlich hat er noch viel, viel mehr erlebt, wo du halt echt sagst, was ist das für eine Sauerei, mit einem Mitarbeiter so umzugehen.
Ja, also richtig Demütigung, ne? Wie er auch den Käse ins Gesicht gedrückt bekommt und sowas, ne? Den,
ja, und dann gesagt bekommt, du stinkst.
Oder so. Ja, genau. Ja, geh nach Hause, du stinkst, und wurde auch nie mit seinem Namen angesprochen, wie so von wegen, wie heißt du und sowas, ne? Und es ist viel Erniedrigung dabei.
Ja.
Und scheint die Regel zu sein und nicht die Ausnahme. Und das ist dann natürlich auch eine Branche, die ohnehin unter Personalmangel leidet immer wieder. Und es ist eine harte Arbeit, es ist eine wenig geschätzte Arbeit und auch eine schlecht bezahlte Arbeit. Und dann auch noch mit den unangenehmsten Arbeitszeiten, die man sich eigentlich vorstellen kann, nämlich dann, wenn immer alle frei haben, abends, Wochenende. Und erstaunlich, dass so viele Leute dann noch bereit sind, in dem Beruf zu arbeiten, obwohl er so viele Nachteile mit sich bringt.
Ja, das ist wirklich erstaunlich, aber er bringt ja auch eine gewisse Freiheit mit sich. Also es wird ja beschrieben in dem Podcast, dass eher Leute, die so ein bisschen Nachtschwärmer sind, sich davon angezogen fühlen, und er ist so ein bestimmter Menschentyp, glaube ich, tatsächlich, der dann eher in der Gastronomie arbeitet, wenn es nicht nur um Geld geht.
Ja, wobei Freiheit ist, glaube ich, das falsche Wort, weil ich könnte mir kaum einen Job vorstellen, wo du so unfrei bist, weil du einfach die ganze Zeit gestresst bist, die ganze Zeit dir gesagt wird, was du tun musst, weil ist ja nicht jeder ein Küchenchef.
Ja, ist richtig.
Die meisten sind auf irgendeinem Posten drunter und machen dann auch immer nur das Gleiche. Entweder machen sie nur Desserts oder sie kümmern sich nur ums Gemüse oder sie kümmern sich nur um Suppen und Soßen. Wenn sie dann eine Idee haben zu einem Gericht, ist es ja eher so, dass das dann nicht ihre Baustelle ist. Und da hatte er ja dann auch Glück, nach vielen Irrpfaden sozusagen und irgendwann in Berlin angekommen, dass er in einem Restaurant anfangen kann, wo man schnell merkt, dass der was drauf hat. Ich weiß gar nicht mehr, als was, als Entremetier wurde er, glaube ich, eingestellt, ne? Oder als Sous-Chef? Nee, ich glaube Entremetier erstmal.
Und ja, also er macht die Vorspeisen am Anfang, ne?
Und wirbelt da den halben Laden auf, hat relativ schnell dann auch die Sympathien auf seiner Seite, aber ist auch jemand, der sich, wenn er sich nicht respektiert fühlt, schnell zum Querschläger wird.
Ja, genau.
Aber bevor wir den Punkt erreichen, ist es erstmal so, dass in diesem Restaurant in Berlin, wo er dann anfängt, er also seine Fähigkeiten so sehr anerkannt werden, dass der Küchenchef bereit ist zu sagen, okay, du hast Ideen, du kannst sie mal umsetzen. Und sie auch dann gezielt Gerichte und Lebensmittel und Waren eingekauft haben, damit Max Strohe daraus was machen kann. Also was schon ungewöhnlich ist, dann musst du schon sehr gut sein, dass du dich aus deinem abgesteckten Ressort sozusagen innerhalb der Brigade bewegen darfst und mitgestalten darfst. Weil wenn ich auch das gelernt habe aus meinem Umfeld, ist, dass man eigentlich die Grenzen nicht verlassen darf. Du hast deinen Posten und fertig. Alles andere kannst du zu Hause machen.
Ja, so ein bisschen wie beim Militär, ne?
Ja, du musst dich da richtig hocharbeiten.
Nee, auch dass du den Posten nicht verlassen darfst. Aber wir sprechen die ganze Zeit von ihm. Wer ist denn ihm?
Die Haare so ein bisschen durcheinander, auch so leicht fettig. Und der hatte diese Samtblumentasche, die vollkommen hirnrissig aussah, wenn ich ehrlich bin. Das war so eine Henkeltasche. Die sah einfach aus wie von einer Oma. Und es hat überhaupt nicht zu diesem Kurt Cobain-Ding gepasst, was der ansonsten so gerockt hat.
Ist es nicht immer so, dass eigentlich kein Mann ohne eine starke Frau im Hintergrund oder Vordergrund auskommt?
Ja, im besagten Restaurant in Berlin hat eher, ja, ich weiß nicht, eine Servicechefin war sie, glaube ich. Ne? Sie hat unter anderem inseriert und über dieses Inserat ist er dann dorthin gekommen.
Genau, also sie ist die Serviceleiterin im Frau mitten Mann und hat auch das Inserat aufgegeben, auf das er sich dann bewirbt.
Genau, und da erzählt sie auch schon, dass sie schnell gemerkt hat, dass er was drauf hat und so. Aber er erzählt auch, als er dann da angefangen hat und das erste Mal Personalessen gemacht hat.
Max verschwindet in der Küche. Und kurz darauf sieht Ilona, was er für sie zubereitet hat. Ein Topf, ein bisschen Gemüse, darunter Nudeln.
Das sah nach nichts aus. Sah auch lieblos aus.
Ilona erwartet nicht viel. Aber die Schicht ist lang und sie hat Hunger. Also macht sie sich den Teller voll und setzt sich hin. Sie probiert. Und da passiert etwas Unvorhergesehenes.
Aber es hat unfassbar geschmeckt. Also ich habe wirklich einfach die erste Gabel zum Mund geführt und gedacht, mein Kopf explodiert. Es war einfach so fein abgeschmeckt und hatte so eine Intensität. Und also war, glaube ich, echt einfach so aus dem Stand das beste Personalessen, das ich da jemals hatte.
Je länger er da war, desto problematischer wurde es auch, weil er dann anfing wohl relativ ungefiltert. Also er ist schon ein Rebell, kann man sagen, glaube ich auch, ne?
Ja, er erzählt ja auch, dass zumindest bevor er nach Berlin kommt, Drogen und Alkohol noch eine Rolle gespielt haben. Also das ist ein Freigeist und gibt noch ein paar andere Herausforderungen oder gab noch ein paar andere Herausforderungen.
Wobei genau. Ich da auch einwerfen muss, dass Drogen und Alkohol total normal sind in der Branche.
Okay, ich kenne mich da nicht aus.
Aber andererseits hältst du es auch irgendwann, glaube ich, nicht anders durch. Und Koksen ist dort eigentlich wie Frühstücken. Also ne, schon allein, um irgendwie 14 Stunden Arbeit zu schaffen. Und das ist ja auch nicht Watchmen, du hockst irgendwo in einem Kabäuschen und guckst, dass keine falschen Autos aufs Gelände fahren, sondern die sind ja die ganze Zeit unter Strom. Hm. Gerade wenn das Restaurant voll wird und dann einfach die ganze Zeit Ding, Ding, Ding macht und die ganzen Bons reinkommen. Ich meine, das haben wir auch bei The Bear gesehen beispielsweise, ne? Solche Sachen.
Das, sind ja das wird ja auch geschildert in der Szene, in der ersten Episode, noch in einem anderen Restaurant, wie einfach sein damaliger Arbeitgeber geflutet wird und der Küchenchef irgendwann die Bons nur noch verschwinden lässt, weil das überhaupt nicht mehr abzuarbeiten ist.
The Bear ist sehr bekannt, aber vorher gab es schon einen Film, den ich auch sehr beeindruckend fand, weil der auch genau diesen Druck, perfekte Teller abzuliefern, in der Zeit zu sein, die Garstufe einzuhalten, die Temperatur einzuhalten. Da gab es einen Film aus 2015, der heißt Im Rausch der Sterne, mit Bradley Cooper in der Hauptrolle. Und eine interessante Nebenrolle ist, Bradley Cooper ist Sternekoch und Daniel Brühl ist Hotelchef mit einer guten Küche. Und die beiden sind mehr oder weniger zerstritten und Daniel Brühl gibt seinem Bruder dann nochmal die Chance, weil der auch total abgestürzt ist und auch Drogen und alles. Also die Schwierigkeit und die Härte dieses Berufs wird da auch nochmal genauso dargestellt, wie teilweise auch bei The Bear beispielsweise, wie das ist. Zurück zu Max Strohe, denn die Dame, die wir angesprochen haben, die Servicechefin, sie hat auch einen Namen.
Ilona Scholl.
Und die ist ja so eine Art Vorgesetzte, also auch sie ist dann irgendwann zum Chef gelaufen und hat gesagt, es geht hier alles nicht mehr. Und weil Max Scholl in seiner Impulsivität fing dann an, auch so Feuerchen zu legen. Also sie spricht ja auch schon von einer beginnenden Revolte über Missstände da in dem Laden. Also Sachen, die ihm nicht gepasst haben, hat er auch sehr ungefiltert rausgehauen und fing an, das Team so ein bisschen aufzuwirbeln, wo sie schon, Ilona Scholl, zum Chef gegangen ist und hat gesagt, wir müssen mit dem reden, wir müssen gucken. Ich weiß nicht, das geht hier nicht mehr lange gut.
Ja, der Chef eigentlich dann so reagiert von wegen, ja, lass den doch hier noch ein paar Monate für uns ackern und kreativ sein. Und wir holen alles aus dem raus und dann ist der halt weg. Also man merkt schon, dass die dann auch in Frau Mittenmann erkannt haben, dass das auf Dauer nicht gut geht. Mhm. Aber die Kreativität einfach mitnehmen wollen von Max Strohe.
Was ja auch eine Anerkennung ist seiner Fähigkeiten, ne? Muss man ja auch sagen. Und uns kommt, wie es kommen musste, eigentlich eine Kleinigkeit und es entzündet sich. Ein Wort gibt's andere und er fliegt raus. Mhm. Genau, und das in Abwesenheit von Ilona Scholl.
Ja, ziemlich krass, ne?
Ja, und irgendwann haben sie wieder Kontakt und mehr Kontakt und mehr Kontakt.
Ja, und dann passiert was?
Es entwickelt sich eine Love Story.
Ja.
Zwischen den beiden.
Zwischen den beiden und irgendwann zwischen den beiden und der Idee, ein eigenes Restaurant aufzumachen. zusammen.
Genau. Sie ist am Anfang nicht so begeistert, also sie hat ihm auch gesagt einfach, dass er eigentlich kein Teamplayer ist und dass er Probleme hat, sich unterzuordnen und dass sie sein Verhalten teilweise auch für dumm hält und er sich hocharbeiten muss, bevor er Forderungen stellen kann. Und die einzige Möglichkeit, die sie für ihn sieht, dass er überhaupt sein Potenzial entfalten kann, ist eigentlich, sich selbstständig zu machen, sein eigener Herr zu sein, weil anders sieht sie das nicht für ihn. Oder du wirst immer unten bleiben, ne, und wirst halt nie da sein, wo du sein möchtest. Und dann hat er gesagt, ja, okay, gute Idee, das mache ich aber nur mit dir.
Dann kommt die ganze Geschichte so richtig in Fahrt.
Und dann habe ich irgendwann mich getraut zu denken, was ist denn, wenn es nicht hinhaut? Und wäre das wirklich das Ende der Welt?
Sie gibt sich einen Ruck und macht sich auf den Weg ins Frau Mittenmann. Kurzerhand kündigt sie ihren Job.
Wie erstellt man einen Businessplan für so ein Restaurant? Wie findet man den richtigen Standort? Ein Berater spielt noch eine Rolle.
Man muss auch sagen, vielleicht der Vollständigkeit halber, also selbst wenn sie aus der Branche ist, wobei sie es nie gelernt hat, aber schon sehr lange da ist und auch als sehr versiert und erfahren und professionell gilt, sie hat ja trotzdem diese schwäbische Seele und ist damit eigentlich vom Typ und vom Charakter und von der Impulsivität und von der Risikobereitschaft genau das Gegenteil von Max Struhe.
Was willst du denn damit sagen, schwäbische Seele?
Nee, sie erzählt doch, sie kommt doch aus Schwäbisch Hall.
Aber was bedeutet das?
Na, halt so ein Sicherheitstyp, doppelter Boden. Will man sich verschulden, ist man bereit, ins Risiko zu gehen? Eher nicht, also eher risikoavers. Und dann auch noch mit jemandem, von dem du weißt, dass der halt auch Situationen zum Eskalieren bringt. Er ist ja auch das Risiko. Also sie hat ja eigentlich zwei Risiken. Einmal macht man sich selbstständig wirklich, alles auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung. Und dann mit einem Kompagnon, der halt auch Sprengkraft hat. Sie hat wirklich schlaflose Nächte gehabt und wusste auch nicht, ist sie überhaupt bereit, das zu machen, ne?
Ja, ist total, gerade auch an den Stellen entfaltet der Podcast eine große Kraft, geradezu Wucht, weil man eben auch diese Zweifel mitbekommt. Weil wenn es funktioniert hat, na, und ich meine, die haben ja noch dann sicherlich viele Hürden vor sich und passiert irgendwann viel später auch noch Corona. Na, das ist ja auch für die Gastroszene, also gerade für Spitzengastronomie einfach auch nochmal der absolute Tiefschlag mit all den Regeln und all den Limitationen. Man weiß ja, sie haben es geschafft. Ne? Das ist das Schöne quasi, wenn man das hört. Und man muss ja auch sagen, die beiden sind nicht ganz unbekannt. Sie hatte eine Kolumne in der Zeit. Er schreibt aktuell noch im Spiegel. Das heißt, das sind ja auch beides Persönlichkeiten, die jetzt, wenn man sich ein bisschen für Gastronomie interessiert, einem schon mal über den Weg gelaufen sein können, ne? Ohne dass man jetzt tatsächlich regelmäßig in einem Sterne-Restaurant irgendwie isst oder die einschlägigen Magazine liest. Aber sie erzählen das so von der Leber weg, wie sie sich halt gefühlt haben und wie hart das dann auch ist und wie viele Entscheidungen du treffen musst, und wie viele Zweifel man vielleicht auch hat und welche Konflikte es gibt. Und das, finde ich, macht das Ganze so mega spannend, weil es halt, die Geschichte ist nicht glatt, wie es zu diesem Erfolg kommt, und sie wird auch jetzt hier irgendwie nicht glatt erzählt. Sondern
nein, und ich meine, sie hat in einem Einzimmer-Apartment gewohnt und er ist dann eingezogen und er hat ja auch ein Kind aus einer früheren Beziehung. Und das Kind ist dann auch da mit in dieser Einzimmerwohnung und wie er auch erzählt, wie sie da auch gekocht haben auf einem Gasofen, den er hasst. Und also wirklich beengte und finanzielle knappe Verhältnisse auch und dann auch so einen Plan zu haben, weil es ist ja auch ein Berg. Du brauchst ja nicht wie, was weiß ich, irgendwelche Digital Natives, Internetanschluss und ein Notebook und dann kannst du dein Business starten, sondern die brauchen eine Location, die müssen eine Pacht bezahlen, die müssen vielleicht einen Abstand bezahlen, weil das teilweise schon eingerichtet ist. Und also der Invest ist unfassbar groß, kommend von fast nichts. Ja. Und wie du gesagt hast, sie haben ja dann diesen Berater noch, der die unterstützen soll, der den Businessplan macht, der Ideen hat,
die nicht so wirklich kompatibel sind mit Spitzengastronomie.
Die immer weiter weggehen von dem, was sie sich vorstellen. Und sie gehen ja dann auch tatsächlich essen, obwohl sie auch nicht so viel Kohle haben, aber relativ regelmäßig und gucken sich dabei auch Locations an und so. Also die Geschichte dorthin, die Probleme, die Entwicklung einfach, ist auch einfach so gut erzählt. Man muss sagen, wir haben den Erzähler noch gar nicht erwähnt. Das ist nämlich auch ein Schleckermäulchen, bekanntermaßen. Sich eingeschleust in der internationalen Tiramisu-Weltmeisterschaft als Juror irgendwie angemeldet, faktisch wollte er nur kostenlos Tiramisu essen und hat gar keine Ahnung.
Ja, trotzdem ein toller Move.
Ja, voll.
Na, um welche Berliner Schnauze geht's denn hier?
Es geht um Jakob Lund, bekannt aus Funk und Fernsehen, hätte ich fast gesagt. Ja. Also sicherlich ProSieben-Zuschauern bekannt aus Sendungen wie Wer stiehlt mir die Show oder
Duell um
die Late Night Berlin als Sidekick auch. Mhm. Also Jakob Lund, wie gesagt, auch bekennender Gern- und Gutesser, Weinliebhaber, Gourmet. Und der ist der Erzähler dieses Podcasts.
Ja, und das macht er auch wirklich sehr charmant und richtig gut.
Ja, man hört schon so ein bisschen, dass da auch Herzblut drin ist. Dass er nicht nur als Erzähler fungiert, sondern es ist ihm ein Anliegen, diese Geschichte zu erzählen. Wie gesagt, 2 Episoden sind schon raus. Nach Episode 2 weiß man noch nicht, wann dieses Restaurant gefunden und eröffnet wird. Aber wir sind kurz davor, glaube ich. Und wie gesagt, bis ihr uns hört, ist die 3. raus. Hört auf jeden Fall rein, es ist sehr schön erzählt und auch so ein Thema, was ein bisschen zeitlos ist, einfach eine schöne Geschichte.
Ja, es ist eine super Geschichte und entführt einen in eine Welt, mit der zumindest ich normalerweise im Alltag nichts zu tun habe. Und es macht mega Spaß, dazu zu hören.
Ja, und für, ich meine, selbst für Konsumenten einfach von Restaurants unabhängig der Güteklasse, sage ich mal, ganz gleich, ob man jetzt in Sterne-Restaurants geht oder einfach in ein Wirtshaus, einfach dieser Struggle, den Leute in dieser Branche haben, das Risiko und auch das Herzblut, was man eigentlich immer braucht, um sowas zu machen, das wird da nochmal sehr herausgestrichen und gearbeitet. Man kriegt einfach nochmal einen guten Einblick in die Branche und in die Szene auch.
Das stimmt. Hört mal rein.
Auf jeden Fall.
Ist ein 5-Teiler, kann man gut hören.
Ja, schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Hinterlasst einen Kommentar bei Spotify, bei YouTube oder wo auch immer ihr uns konsumiert. Schickt eine Mail an resonanz@resonanz-replik.de. Wie immer alle Infos in den Shownotes. Würde uns interessieren, wie ihr diesen Podcast findet, der gerade auf der 1 in den Charts ist.
Ist das so?
Sorry. Ja, ja.
Oha. Okay. Ja, danke fürs Reinhören auch von mir. Schaltet nächste Woche wieder ein und bis dahin habt eine schöne Woche.
Bis dann. Ciao. Schönen 3. Advent. Ciao.
Willkommen, hallo, herein bei Micha und Steffi. Wie schön hier zu sein. Ein kleiner Moment, der die Welt kurz anhält.
Unsere Audiokolumne so fein, ein Lächeln im Klang. Sonnenschein, bleib kurz stehen.
Hör gut hin, willkommen bei Resonanz und Replik. Hier beginnt der